Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Endlich wieder eine echte Buchmesse zum Hingehen, Bücher zum Anfassen. Wie wunderbar. Auch der HR1 Talk ist mit dabei. Ich freue mich auf einen Autor, der hier sehr begehrt ist, weil jedes seiner Bücher eine Riesenauflage garantiert. Und auch die Verfilmung im Fernsehen ist ein großer Erfolg. Da kennt man seine Krimis über den Kommissar Gerionrath als Babylon Berlin. Und hier ist sein Schöpfer. Herzlich willkommen, Volker Kutscher.
Ja, hallo, guten Morgen.
Die ARD-Bühne auf der Buchmesse ist in diesem Jahr in dieser gigantisch großen Frankfurter Festhalle. Normalerweise treten hier Weltstars auf wie Cher, die Rolling Stone. Wie fühlt sich das für Sie an? Mögen Sie die Halle hier?
Ganz klar, das Jahr. Also ich bin ganz beeindruckt. Diese Kuppel, alles sehr, sehr schön und sehr groß. Ähnlich wie die Messe, auch immer noch sehr groß, aber ein bisschen weniger Leute. Mir gefällt es ja.
Sie haben Germanistik und Geschichte studiert. Das ist ja eines dieser Fächer, bei dem sich so hartnäckig das Vorurteil hält, das sei eine brotlose Kunst. Haben Sie das auch mal zu hören bekommen?
Ja, ein Philosophieprofessor hat das uns immer so scherzhaft bezeichnet, seine Schar an eifrigen Philosophiestudenten und Studentinnen und Studium der brotlosen Künste. So habe ich es dann auch in meiner Kursbiografie bezeichnet.
Was haben Sie dann geantwortet, wenn jemand gesagt hat, das ist doch, studierst du auf Taxifahrer?
Nee, es gab tatsächlich mal den Fall, der Vater meiner damaligen Freundin beim ersten Besuch und so habe ich dann erzählt, ja, ich studiere Germanistik, Philosophie, Geschichte auf Lehramt. Nein, Magister. Und da hat er dann gefragt, was wollen Sie denn damit werden? Und da habe ich gesagt, einer der wenigen Momente, in denen ich mal schlagfertig war, habe ich gesagt, reich und berühmt. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, war auch nicht unbedingt mein Plan, aber das war die passende Antwort in dem Moment. Also ich habe es einfach studiert, weil ich gerne gelesen und geschrieben habe und irgendwie gedacht habe, schau mal, studier's mal, dann wirst du schon irgendwie einen passenden Job finden.
Und was ist aus dem kleinen Studenten geworden? Der tritt in der Frankfurter Festhalle auf. Volker Kutscher in HR1. Bin gespannt auf das Gespräch.
HR1, genau meins.
Volker Kutscher ist von Hause aus Journalist. Er hatte eine feste Stelle als Tageszeitungsredakteur in Wipperfürth im Bergischen Land. Das literarische Schreiben war zuerst nur sein Hobby. Man sagt ja so gerne, das journalistische Handwerk lernt man am allerbesten im Lokalteil. Wie war diese Zeit für Sie?
Das stimmt tatsächlich. Ich habe den Lokalteil dann bis auf die Phase des Volontariats auch nie verlassen. Habe in Köln halt dann bei der Kölnischen Rundschau das volontiert und dann diese Stelle bekommen als Volontär. Dann greift man natürlich zu, obwohl es in meiner alten Heimat war, Wipperfürth, da komme ich auch her. Und hatte eigentlich gedacht, in den Studienjahren da nie wieder hin zurückzukehren. Das sind dann doch noch 10 Jahre geworden, die ich dann wieder zurückgekehrt bin. Das Erste, was ich gelernt habe, noch bevor ich Redakteur wurde, oder das war beim Praktikum bei der Zeitung, da hat man mich so ein bisschen vom hohen Ross des leicht versnobten Germanisten gestoßen, weil ich dann merkte, ja, so eine Polizeimeldung muss auch erstmal geschrieben werden und das macht man auch nicht so aus dem Ärmel und ganz zu schweigen von anderen Formen des Journalismus, irgendwelche Reportagen, was auch immer. Recherche ist sehr, sehr wichtig, muss sehr sorgfältig betrieben werden und im Lokalen ist man wirklich in allen möglichen Themen drin. Da hat man nicht nur ein Ressort, da hat man alle Ressorts, die es in der Mantelausgabe gibt. Politik, Kultur, Sport, was auch immer, Wirtschaft, ist eben alles geballt auf engstem Raum und da muss man schon relativ offen und neugierig für viele verschiedene Themen sein.
Für viele wäre eine Festanstellung bei einer Zeitung heutzutage ein Traum. Sie haben dann mit 40 Jahren die feste Stelle gekündigt. Da hatten Sie schon Frau und Kind. Waren Sie so unzufrieden als Lokaljournalist oder warum haben Sie das hingeschmissen?
Ich war nicht unzufrieden als Lokaljournalist. Mir hat nur das Schreiben von Kriminalromanen mehr Spaß gemacht. Und ich habe das zunächst als Hobby betrieben. Ich habe Regionalkrimis geschrieben, so einfach, die im Bergischen Land auch angesiedelt waren. Und das ging alles wunderbar hobbymäßig. Ich habe die ersten beiden mit einem Freund zusammen gemacht und dann irgendwann, als der 2 Jahre in Japan war, dann einen alleine geschrieben, ging auch. Und es war immer so, ich war so im Flow drin, nach dem Buch ist vor dem Buch, ich mache mal einfach weiter. Und dann nach dem dritten Roman hatte ich die Idee, ein Buch zu schreiben, was in Berlin der frühen 30er spielt, so ein Krimi.
Und aus also diesem, die Idee Gerionrath, die ist schon ganz alt.
Die, sind die ist schon ziemlich alt, die ja. Ist schon ziemlich alt, die ist deutlich älter, als der erste Roman erschienen ist. Die ist so 2002, 2003 entstanden. Und aus diesem einen Roman wurde ganz schnell, eigentlich innerhalb eines Tages, als ich mal mir Gedanken darüber gemacht habe, Brainstorming betrieben habe, wurde aus diesem einen Roman dieses Monster des Gerionrath-Projekts in vielen Romanen die Entwicklung Berlins, Deutschlands zu erzählen über 33 hinaus.
Aber als Sie gekündigt haben, da gab es ja noch nicht einen Millionendeal von großen Verlagen und Fernsehprojekten und Ähnliches, sondern Sie hatten erstmal nur die Idee. Was hat Ihre Frau dazu gesagt, als Sie dann sagten, ich kündige jetzt, weil ich könnte vielleicht mal eine Buchreihe machen?
Die hat mich da unterstützt und die Überlegung war folgende, als ich dieses Projekt vor Augen hatte, wollte ich das unbedingt machen. Es war klar, das ist viel mehr Arbeitsaufwand. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich das als Hobby mache, vielleicht 5 Jahre oder länger für einen Roman brauchen und das ja viel mehr werden sollten. Da hatte ich kurz durchgerechnet, ich hätte ungefähr 120 Jahre alt werden müssen, um es überhaupt zu schaffen. Und das war, entweder mache ich das und muss kündigen oder ich mache es nicht und sitze dann irgendwann dann als Rentner da und ärgere mich.
Und wie viele freundliche Absagen haben Sie dann mit diesem Projekt erst bekommen?
Die habe ich nicht gezählt, aber es waren einige. Das Schöne war, ich habe ziemlich schnell einen Agenten begeistern können, der dann auch immer an meiner Seite stand. Leider ist er vor ein paar Jahren verstorben, Uwe Held. Dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Und ich war so naiv und dachte, okay, du hast schon ein paar Romane geschrieben und jetzt hast du einen Agenten, der will das Ganze unterbringen. Wird bestimmt laufen, muss nur das Manuskript erstmal fertig machen. Aber es hat noch 1,5 Jahre tatsächlich gedauert, nach Manuskriptabgabe, bis nach vielen, vielen Absagen, die ich nicht gezählt habe, das wollen sie auch dann nicht in so einer Situation. Sie warten auf das erste Angebot und das kam eben nach 1,5 Jahren erst. Aber das war dann auch so, dass es dann der richtige Verlag war, damals Kiepenheuer und Witsch, die dann auch wirklich mir einen guten Start mitgegeben haben und das Buch sehr liebevoll betreut haben. Denn Nass und Fisch, das war der allererste Roman, das war 2006 und 2007 ist er erschienen. Also da waren schon einige Jahre vergangen, wie Sie sehen.
Und wenn Sie heute hier über die Messe schlendern, winken Sie dann heimlich bei den vielen Verlagen, wo Sie die Absagen bekommen haben?
das mache ich. Ich habe neulich mal tatsächlich mit einer Lektorin gesprochen, die mir damals auch eine Absage geschickt hat und die sich auch ärgert. Aber gut, das passiert halt. Ich war nur ganz überrascht tatsächlich. Ich hatte dann irgendwann gedacht, okay, ich mag das Projekt nach wie vor. Es ist ein Buch, was ich auch lesen würde. Das sind die Bücher, die man auch gerne schreibt. Dann ist es eben nur ich, meine Frau und mein Agent, die es mögen, aber ich kann nicht anders. Aber es sind jetzt mehr, zum Glück.
Volker Kutscher in HR1. Wer die Gerion Rath Krimis kennt oder die Fernsehserie Babylon Berlin, der kennt auch den kleinen Fritz. Das ist der Pflegesohn von Gerion Rath. Der ist ganz begeistert von der Hitlerjugend, was dem Kommissar nicht wirklich gefällt. Und um diesen Fritz geht es jetzt auch in der neuen Erzählung von Volker Kutscher, Mitte heißt sie. Warum hat der kleine Fritz ein eigenes Buch verdient?
Ja, der kleine Fritz ist immer größer geworden.
Er ist jetzt 16.
Er ist jetzt ja knapp 16, genau. Und er ist eigentlich, hat angefangen als Nebenfigur im Roman Märzgefallene, der 1933 spielt, als Straßenkind. Er hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt, was Figuren ja tun, und ist immer größer und wichtiger geworden. Und schon im letzten großen Roman Olympia stand er im Mittelpunkt neben den beiden Hauptfiguren Gerion und Charlotte. Und Mitte ist ja ein besonderes Buch. Es ist kein Roman, es ist eine kleine Erzählung von 128 Seiten. Mein zweites Buch, das ich mit Kat Menschik zusammen machen durfte, muss man fast schon sagen.
Genau,
weil
es ist wunderschön illustriert. Ja.
Genau, weil ich das große Ehre empfinde. Und wir haben vor 4 Jahren Moabit herausgebracht. Das war das erste illustrierte Buch aus ihrer Reihe, was auch im Gerion Rath Kosmos spielt. Da geht es um Charlotte Ritter, eben eine ganz wichtige Figur in meinem Kosmos. Und wir hatten damals so viel Spaß bei der Produktion, dass wir gesagt haben, wir machen noch ein weiteres Buch. Und das ist jetzt Mitte geworden. Und Fritze steht im Mittelpunkt, weil er wirklich immer wichtiger geworden ist. Und Mitte erzählt eigentlich, wie es dem Jungen erging nach dem Ende von Olympia. Da ist er nämlich abgehauen, untergetaucht und muss sich in Berlin durchschlagen.
Es knüpft also an den letzten Rath-Krimi an. 1936 in dem Buch Olympia ermittelt Rath Mordfälle bei den Olympischen Spielen, und da taucht auch Fritz schon auf, weil er da einige Dinge beobachtet hat. Aber Sie schreiben es halt ganz anders als die normalen Krimis, sondern dies ist in einer Form von Briefen. Sie veröffentlichen sozusagen die Briefe von Fritz. Warum diese Form?
Ja. Mitte habe ich als Briefroman, oder Roman ist es ja nicht, eine Brieferzählung verfasst, weil das am besten die Situation ausdrückt von meinem Protagonisten, von meinem Helden Fritze, der ist untergetaucht, er lebt mit falschem Namen in Berlin-Mitte, daher der Titel, und als Kohlenjunge, als Kohlenlieferant, ist aber total einsam, weil er eben niemanden treffen darf, der ihn kennt, weil er von der Gestapo verfolgt wird oder gesucht wird. Wie stark, das weiß er ja selber so auch nicht so ganz genau, aber er weiß, er muss untertauchen, er will auch nicht als Waisenjunge, der seiner Pflegefamilie entlaufen ist, wieder ins Waisenhaus gesteckt werden. Deswegen hat er Angst, da Kontakt zu knüpfen, aber er macht es eben trotzdem in Briefform an seine ehemalige Pflegemutter Charlotte Ritter und an seine heimliche Liebe Hanna, die in Breslau lebt. Und diese Briefe zeigen seine Einsamkeit, zumal ich auch nicht die Antwortbriefe abdrucke sozusagen und erzähle, es sind nur seine Briefe, die er in die Welt hinausschickt, so als verzweifelten Ruf.
Und das ist ein Buch, das irgendwie als E-Book, glaube ich, nicht so gut funktioniert, weil man es wirklich gerne in die Hand nimmt. Das ist sehr bunt, es fasst sich gut an. Wie war die Zusammenarbeit mit ihr?
Die war sehr gut. Ich arbeite sehr gern mit Katmenschik zusammen und das hat sich ja beim ersten Mal eben mit Moabit schon so wunderbar ergeben. Das Schöne ist, ich habe diese beiden Geschichten auch exklusiv für sie und ihre illustrierte Reihe im Galliani Verlag geschrieben. Sie hat mich überhaupt dazu angeregt, sonst hätte ich jetzt diese beiden Bücher so in der Form gar nicht gegeben. Da bin ich auch sehr dankbar. Ich schreibe eine Geschichte, erzähle ein bisschen, was ich so groß vorhabe und dann bekomme ich die ersten Illustrationen, während ich auch noch meine Geschichte noch bearbeite und das ist so ein Ineinandergreifen und ich bin immer ganz überrascht, wie viel sie dann der Geschichte hinzufügt mit ihren Illustrationen, weil sie bildet nicht einfach nur Szenen ab aus der Geschichte, sondern ganz im Gegenteil, sie, in dem Fall sind es so Stapel, Briefe, Fotos, Stadtpläne, auch mal ein angebissenes Butterbrot auf dem Teller. Also so Dinge, die in der Geschichte natürlich irgendwie vorkommen, die das Ganze aber auf ein ganz anderes Level heben. Und es erzählt eine eigene Geschichte in den Bildern, neben der Geschichte, die in Worten geschrieben ist.
Mitte, so heißt das neue Buch von Volker Kutscher und Katmenschik. 3 handsignierte Exemplare gibt es in der nächsten Stunde. Der HR1 Talk meldet sich von der Frankfurter Buchmesse. Sie hören eine Aufzeichnung von Samstagvormittag auf der ARD-Bühne in der Frankfurter Festhalle. Mein Name ist Uwe Berndt und unser Gast ist Volker Kutscher. Ich war überrascht, dass Sie vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal ein Krimi-Stipendium der Stadt Wiesbaden bekommen haben. Wozu braucht so ein erfolgreicher Autor noch ein Stipendium?
Ja, das war ja gar nicht Geld. Das war einfach mal Aufenthalt. Einen Monat lang in der schönen Villa Clementine, heißt sie, glaube ich, wo das Literaturhaus Wiesbaden sitzt. Und war mit dem Auftrag verbunden, dann auch einen Kurzkrimi zu schreiben, der in Wiesbaden spielt. Und diese Geschichte ist zum Teil eingeflossen in den Roman Olympia. Da geht es um Gerion Rath, der auch abtauchen muss und das in Wiesbaden tut. Mehr will ich da auch nicht verraten, man darf ja nicht spoilern.
Wer genau hinliest, der sieht das wieder.
Jedenfalls habe ich da die Zeit sehr gut nutzen können, eben auch zum Schreiben. Einfach also eine kleine Schreibklausur, 4 Wochen in einem Dachstübchen in der schönen Stadt Wiesbaden. Das war sehr, sehr schön.
An dieser Stelle spielen wir immer einen Musikwunsch für unseren Gast. Und Sie haben sich Außergewöhnliches ausgesucht. Nina Hagen habe ich lange nicht mehr gehört, aber auch nicht mal einer ihrer großen Hits, sondern Nina Hagen zusammen mit der Band Apokalyptika. Seemann, wie kommen Sie auf diesen Titel?
Ich komme auf Seemann, weil ich tatsächlich großer Rammstein-Fan bin und Seemann einer meiner Lieblingssongs von Rammstein ist. Aber die Version von Nina Hagen ist tatsächlich auch eine ganz besondere mit dieser Cello-Truppe, dieser Heavy-Metal-Cello-Truppe, Apokalyptika und dann die Stimme von Nina Hagen. Das passt zu diesem Lied unglaublich gut, wie ich finde. Und das ist in der Version wirklich auch einer meiner Lieblingssongs.
Also jetzt wird's laut. Seemann in der Fassung von Nina Hagen für Volker Kutscher.
Jetzt stehst du da.
Hier ist der HR1 Talk. Also ich hatte die Kriminalgeschichten von Gerion Rath schon vor der Verfilmung kennengelernt, weil mir mal in Berlin ein Buchhändler gesagt hat, das musst du lesen, das spielt genau hier im Viertel. Damals die Demonstration 1929 am Hermannplatz oder die Frau, die erschossen wurde auf dem Balkon, als es diese gewaltsamen Demonstrationen gab. Und das sind tatsächlich real existierende Orte. Man kann sehen, wo das gewesen ist. Und das hat für mich schon die deutsche Geschichte damals sehr lebendig gemacht, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, guck mal, genau hier war das ja. Volker Kutscher hat in seinem Geschichtsstudium ja das Handwerkzeug gelernt, wie man solche Sachen recherchiert. Was waren denn so bei der Vorbereitung die wichtigsten Quellen für diese Epoche für Sie? Wie haben Sie sich da reingelesen?
Also die wichtigsten Quellen, das kann ich gar nicht so sagen, weil alle Quellen irgendwie wichtig sind. Tatsächlich habe ich angefangen, als ich diese grobe Idee damals hatte, mit Romanen, mit den Romanen der Zeit, mit Erich Kästner, Alfred Döblin, Irmgard Keun, die ganzen Romane der neuen Sachlichkeit, die ich ja eh schon kannte und schätzte und deswegen auch diese Welt so faszinierend fand. Und da steckt ja sehr viel Realität drin, sehr viel Wirklichkeitsgehalt. Und das habe ich dann rausdestilliert, mir Notizen gemacht, das mal gründlich gelesen, gar nicht so sehr auf die Handlung geachtet, sondern nur, guck mal, ach, da steht wieder was, die Straßenbahn fährt von da nach da. Da hatte ich schon mal eine ganz gute Sammlung. Ja, dann habe ich tatsächlich alles, was ich an Fotos und Filmen in die Finger bekommen habe, mir angeschaut, alte Stadtpläne, habe im Antiquariat alte Jahrbücher von Berlin oder Scherz Straßenführer, solche Sachen rausgesucht.
Also auch so Details aus dem Alltag. Was haben die geraucht, was haben die getrunken?
Ja, genau. Und diese Details, da findet man natürlich auch eine ganze Menge in den Romanen, auch wie die Leute gesprochen haben. Da zum Beispiel sehr viel bei Hans Faller da, der den Leuten sehr gut aufs Maul geschaut hat. sobald ich weiß, in welcher zeitlichen Epoche, nicht nur das Jahr, sondern auch die Monate, die Wochen, in denen meine Geschichte spielt, sobald ich das weiß, lese ich die Tageszeitung dieser Wochen und Tage. Und da findet man eine ganze Menge. Da lese ich halt wirklich so gut wie alles, das Lokale und so. Erstmal will ich wissen, welche Schlagzeilen haben die Leute damals beschäftigt. Oftmals ganz andere Dinge, als die wir heute im Rückblick für wichtig erachten. Aber auch, was war denn in Berlin los? Wo hat es gebrannt? Wo gab es Unfälle? Was hat die Leute da bewegt? Wo wurde gebaut? Aber auch eben die ganz klassischen Sachen wie Anzeigen, wo man dann einfach sehen kann, was hat denn eben von Butter gekostet oder ein Anzug oder ein Auto, um das Preisgefüge so ein bisschen kennenzulernen, alte Speisekarten.
Ist so richtig reinzuwühlen in die kleinsten Alltagsdetails. Und wie genau skizzieren Sie dann den Verlauf der Geschichte? Wenn Sie anfangen zu schreiben, wissen Sie schon genau, in dem Kapitel passiert das und so wird es ausgehen? Oder wie offen
Nein.
sind Sie?
Also dieses genaue Plotten, das habe ich früher gemacht. Wenn man zu zweit schreibt, die ersten beiden Romane, muss man das sowieso machen, damals die alten Bergischen Krimis. Aber auch da habe ich schon gemerkt, als ich mit Christian Schnalke zusammen geschrieben habe, am Ende gingen die Geschichten ganz anders aus, als wir uns das zuvor überlegt hatten und ausgedacht hatten. Weil eine Geschichte und auch die Figuren bekommen beim Schreiben eine gewisse Eigendynamik. Und weil das so ist und ich ein fauler Mensch bin, habe ich dann irgendwann gedacht, vor vielen Jahren, die Arbeit kannst du dir auch sparen. Ein detaillierten Plot zu erarbeiten, an den du dich nachher sowieso nicht hältst, jedenfalls gegen Ende des Romans.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Also eine Figur, Sie denken sich aus, die Figur ist so und so und Sie schreiben dann und stellen dann fest, die Figur will eigentlich was anderes, als was ich von ihr will.
Genau. Können
Sie sich das so vorstellen?
Das merke ich immer erst dann, wenn ich schon 30 Seiten geschrieben habe und merke, nee, das sträubt sich irgendwas. Und dann kann ich die 30 Seiten wegwerfen und vielen Dank, liebe Figur, dass du mir das jetzt sagst, das nochmal neu schreiben. Aber so ähnlich läuft das. Also natürlich habe ich eine grobe Idee vom Setting her, beim Kriminalroman natürlich, wer ist da ermordet worden und warum. Da mache ich mir natürlich schon Gedanken, aber wie dann die Aufklärung erfolgt, wie viele andere Dinge, viele Nebenstränge erfolgen. Ich habe immer ein ganzes Bündel an vielen, vielen Ideen und versuche dann auch viele dann unterzubringen, aber ich kann oftmals viele Sachen dann eben nicht unterbringen und da hat die Geschichte, wie sie sich entwickelt und die Figuren haben da immer Vorrang und da muss man auch schon mal sich von Lieblingsideen verabschieden. Wenn es nicht reinpasst, passt es nicht rein.
Volker Kutscher über seine Arbeitsweise.
HR1 Talk.
Volker Kutscher erzählt in seinen Büchern fiktive Geschichten im historischen Zusammenhang. Einige Figuren gibt es wirklich, also den legendären Leiter der Mordkommission, den gab es, aber die Hauptfiguren sind ja alle frei erfunden. Also wie schaffen Sie diesen Spagat zwischen Fiktion und historischer Realität, zwischen den Figuren?
Die historischen Figuren, die in meinen Romanen auftauchen, wie Ernst Gennert oder auch ein paar prominentere, wobei ich die A-Prominenz möglichst vermeide, die sind in meinen Romanen natürlich auch fiktiv, weil sie Dinge tun, die sie nie im richtigen Leben getan haben. Aber mir ist es schon wichtig, dass der Hintergrund stimmig ist, weil ich einfach auch selber verstehen möchte, was ist in dieser Zeit passiert. Wie konnte aus Deutschland, aus einer eigentlich ganz gut aufgestellten Demokratie, die natürlich sehr bedroht war und sehr fragil war, aber es ist unsere heutige, ja leider Gottes, wie wir jetzt merken, auch, wie konnte daraus ausgerechnet dieser barbarische Staat der Nazis werden. Und da kann man da viel, hat man eine ganze Menge Erklärungen, wie das so ist, aus der Geschichte heraus, aus der Historie. Aber die haben mich alle nicht so ganz befriedigt. Ich versuche dem eben nachzugehen mit den Mitteln der Fiktion, dass man sich hineinversetzt in fiktive Menschen, die in der damaligen Zeit gelebt haben, die unterschiedlich denken, unterschiedlich ticken. Und deswegen muss das Setting, das Historische, möglichst stimmig sein. Ich muss mich in der Zeit auskennen, da sicher bewegen können in der Fantasie. Und deswegen recherchiere ich so genau.
Aber vielleicht der Leser kann halt nie so richtig ahnen, was ist jetzt die Fiktion und was ist historisch real. Vielleicht wäre es mal Zeit für eine kommentierte Ratausgabe zum Nachschlagen.
Nee,
diese Szene gab es wirklich, diese
das
nicht?
Das sollen die geneigten Leserinnen und Leser auch gar nicht.
Ja.
Nein, die sollen das, also ich ganz bewusst, es gibt in meinen Romanen, es gibt fiktive Kaschemmen und Nachtlokale, es gibt aber auch welche, die es wirklich gegeben hat. Bei den Figuren ist es ja genau dasselbe und ich habe kein Glossar in meinen Romanen angehängt, um das zu erklären.
Nicht, genau.
Das will ich gar nicht. Ich habe eine Website, wo es kein Glossar gibt, aber wo es Hinweise gibt, wie man weiter recherchieren kann. Wenn ich es schaffe, durch meine Romane ab und zu mal jemanden dazu zu animieren, vielleicht mal was nachzuschlagen und nachzuschauen, das kann man ja machen. Und wenn mir das gelingt, da eine Neugier zu entwickeln, gab es das wirklich oder ist das erfunden, dann freut mich das.
Also es gibt da zum Beispiel eine Stelle, wo behauptet wird, Konrad Adenauer sei in einen Sexskandal verwickelt. Da habe ich erst gestaunt und war empört, wie kann der Autor einer historischen Person sowas in die Schuhe schieben? Ja. Hat er da vielleicht Belege für oder nicht? Und erst sehr viel später wird dann aufgelöst, dass das alles gar nicht stimmte, sondern es ging gar nicht um Adenauer, sondern um jemand anders.
Aber Sie sind aber jetzt gerade bei der Fernsehserie, das ist im Roman, kommt das nicht vor.
In dem Roman ist das geachtet, ist das
Nein.
in der Serie so? Okay.
Das ist nur in der Serie so. Ich habe aber eine Erpressungsgeschichte im zweiten Roman, da wird Adenauer erpresst, aber weil er mit Glanzstoffaktien sich verspekuliert hat, das ist eine historische Tatsache und diese Fehlspekulation durch ein bisschen Gemauschel mit befreundeten Bankiers versucht hat auszugleichen, um nicht in den finanziellen Ruin getrieben zu werden. Und da sind auch so ein paar Dinge durchgedrungen, wurde auch von den politischen Gegnern durchaus gegen ihn dann auch ausgenutzt, aber Details waren halt nicht bekannt. Und ich habe in meinem zweiten Roman eine fiktive Erpressungsgeschichte, die es so nicht gegeben hat, dass jemand mit Insiderwissen Adenauer erpresst. Und das Einzige, was dieser Erpresser möchte, ist gar kein Geld. Er möchte, dass Ford nicht von Berlin nach Köln umzieht, genau, was nämlich genau. Adenauer eingefädelt hat. Ja. Das ist rein fiktiv, aber ich hätte tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte Adenauer keinen Sexskandal oder irgendwas angedichtet.
Da bin ich ja beruhigt.
Das war Sache der Drehbuchautoren von Babylon Berlin.
Aber ihnen macht es auch Spaß, ein bisschen die Leser zu verwirren, dass man nicht weiß, ist es jetzt nun erdacht oder nicht?
Ja, das ist ja kein Verwirren, das ist ein Denkanstoß vielleicht. Also mir macht es Spaß, Menschen zum Denken zu animieren und das finde ich schon ja, wichtig.
Volker Kutscher in HR1. Und jetzt wollen wir mal den Song hören, der uns so reinzieht in die wilden 20er Jahre. Der Titelsong aus der Fernsehserie Babylon Berlin, zu Asche, zu Staub von Severia.
Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind.
Der HR1 Talk heute von der Frankfurter Buchmesse. Volker Kutscher ist unser Gast. Wenn Sie nur einen Tag wählen könnten, wo Sie Gerion Rath in Berlin besuchen könnten, welchen würden Sie nehmen?
Das ist schwierig. Am besten einen, wo ich die Gelegenheit hätte, Adolf Hitler zu erschießen vielleicht. Dann würde ich Gerion Rath gar nicht besuchen.
Und welche Figur aus diesen Büchern würden Sie am liebsten mal begleiten, wenn Sie sie besuchen könnten? Welches ist Ihre Lieblingsfigur?
Wenn ich wüsste, dass Gerion nicht in der Nähe ist, mich gerne mal mit Charlie zusammensetzen.
Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird mit den Krimis von Gerion Rath. Auch darüber reden wir in dieser Stunde. Der HR1 Talk heute als Aufzeichnung von der Frankfurter Buchmesse. Die Fans unserer kleinen Radiosendung wissen, was an dieser Stelle immer kommt. Hier ist der HR1 Fragebogen, heute ausgefüllt von Volker Kutscher. Nur ein paar Stichworte. Mein schönstes Privileg als Schriftsteller ist...
wirklich das machen zu können, was mir Spaß macht, in meiner Fantasie unterwegs zu sein und mir Geschichten auszudenken und davon leben zu können.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Oh Gott, jetzt haben Sie mich. 1,30.
Da kaufen Sie billige Butter.
Okay.
Zuletzt geklaut habe ich.
Das ist lange her, da war ich ein Kind. Und dann bin ich erwischt worden. Das habe ich seitdem nie wieder gemacht. Das war... in unserem Feuerwehrfest in unserem Dorf, da stand ein Fenster offen nach dem Feuerwehrfest und ich bin da rein mit einem Freund, wir waren 7, 8 Jahre alt und haben da eine Flasche Limo und Cola raus zu unseren Freunden im Buschversteck getrunken, war schnell leer, diese Flasche, wir gehen nochmal rein, holen den ganzen Kasten und dann hörten wir, als wir deinen Kasten bestückten, waren natürlich wählerisch, plötzlich Motorengeräusche, haben uns hinter der Theke versteckt, die da noch im Feuerwehrgerätehaus aufgebaut war und dachten, ist die Feuerwehr, die holen eigentlich die Schläuche, hauen wieder ab. Es war aber der Gastwirt, der seine Getränkekisten abholen wollte und der uns dann erwischt hat und meinte, oh, ihr lause Jungs, ich hole die Polizei. Hat uns an den Ohren da hervorgezogen, was heute alles gar nicht mehr machbar wäre. Und wir waren so eingeschüchtert, weil wir dachten, unsere Eltern erfahren es natürlich auch bald. Und also Polizei da nicht gut, aber unsere Eltern werden es bald wissen. Und das hat mich so eingeschüchtert, dass ich da, glaube ich, danach auf dem rechten Pfad der Tugend unterwegs war.
Sehr schön. Mein Lieblingsessen?
Da habe ich keins. Also was ich aber schon mal mache, wenn ich in Restaurants unterwegs bin, um einen Vergleich zu haben, ist mein Referenzprodukt so in gut bürgerlichen Lokalen ein gutes Wiener Kalbsschnitzel und beim Italiener Vitello Tonato finde ich immer einen ganz guten Vergleich. Dann weiß ich, was ich da sonst noch so essen kann.
Von meiner Tochter habe ich gelernt.
Oh, da habe ich eine ganze Menge gelernt, dass ich ein bisschen geduldiger sein sollte und ja. Und so ein paar Dinge, dass es vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Idee ist, sich überlegen, ein bisschen vegetarischer zu leben.
Mein Lieblingskrimi?
Mein Lieblingskrimi? Ich mache einfach mal ein Buch zu einem Krimi, was eigentlich kein Krimi ist, sondern ein Thriller. Das ist Huck Finn von Mark Twain.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Oh. Kann ich schlecht sagen. Ich habe da keine Prominenz, die ich da gerne kennenlernen würde und so. Und ansonsten, wenn ich Leute treffen möchte, dann frage ich sie einfach.
Der zweite Weihnachtstag.
Das ist mein Geburtstag.
Geschenketechnisch ist eher ungünstig, oder?
Es ist sehr ungünstig, ja. Aber ich habe mich dran gewöhnt.
Haben Sie groß reinfeiern können in Ihren 18., wie das jeder tut?
Nee, habe ich nicht. Ich war unterwegs tatsächlich, aber ich war damals ohnehin nur als Punk unterwegs. Da wurde nicht Geburtstag gefeiert, da wurde überhaupt gefeiert.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie sehr fragil ist, dass sie nicht immer alles richtig macht und trotzdem die beste Art für uns alle ist, zusammenzuleben und miteinander klarzukommen als Menschheit, als Gesellschaft.
Erich Kästner.
Ist seit meiner Kindheit einer meiner Lieblingsautoren und hat wahrscheinlich auch meine weitere Lektüre ebenso geprägt wie Mark Twain, den ich gerade auch schon erwähnt habe, oder wie Hergé mit seinen Tim und Struppi Comics.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Erstens habe ich zwei Bücherregale als im Arbeitszimmer.
Der Mann hat zwei Bücherregale.
Ja, und da unten, das ist... Eigentlich die ungeliebte Ecke, da stehen irgendwelche Reise- oder Sachbücher, die verstauben tatsächlich. Also,
Vielen Dank. Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Volker Kutscher. Vielen Dank. Und jetzt haben unsere Radiohörer die Chance auf 3 handsignierte Exemplare des Büchleins Mitte, illustriert von Kat Menschik. Quizfrage: In welcher hessischen Stadt hatte Volker Kutscher mal ein Krimi-Stipendium? Ganz einfach, wir haben darüber gesprochen. Jetzt anrufen 0800 155 4x1 oder bei uns ins Netz gehen auf hr1.de.
HR1 Talk.
Die goldenen 20er Jahre, das sagt sich immer so leicht, auch bei der Fernsehserie Babylon Berlin dreht sich ja viel um das wilde Partyleben, kurz bevor der Faschismus alles zunichte macht. Volker Kutscher, ich frage mich, für wie viele Menschen waren diese 20er Jahre wirklich so eine goldene Epoche? Also vieles war doch eher durch Armut geprägt. Ist das nicht auch ein bisschen ein Zerrbild, das wir da haben?
Natürlich ist es das. Es waren keine goldenen 20er. Wild waren sie zum Teil. Da kam es aber auch sehr darauf an, wo man denn lebte und was man unter wild versteht. Also in Berlin war natürlich eine ganze Menge los. Das Nachtleben war wirklich explodiert nach dem Ende des Krieges. Erstens sind Fesseln abgefallen, weil das Kaiserreich existierte nicht mehr. Die Demokratie hat eine ganze Menge mehr möglich gemacht und erlaubt. Deswegen probierte man sich aus. Es gab viel mehr Freiheiten, die dann auch entsprechend genutzt wurden. Und es war eben auch eine Nachkriegszeit, das darf man nicht vergessen. Der Erste Weltkrieg war ein verdammt schlimmer Krieg und ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die da eine Fronterfahrung im Grabenkrieg hatten, die es dann überlebt haben, wahrscheinlich fast schlimmer oder traumatisiert waren, als dann die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrten. Kann man schwer vergleichen, aber diese Vorstellung, diesen engen, schlammigen Gräben auszuharren, ewig und immer und unter Artilleriefeuer zu sein und so, die Leute waren seelische und oft auch damals auch körperliche Krüppel und die haben das Straßenbild geprägt. Es war so ein bisschen das Gefühl, nochmal davongekommen zu sein, das einen vielleicht zum Feiern gebracht hat, auch ein bisschen die Verzweiflung. Es war nicht der Tanz auf dem Vulkan. Das Wort finde ich immer ein bisschen komisch, weil die Leute wussten nicht, dass die Freiheiten bald wieder vorbei sein würden. Sie haben aus anderen Gründen getanzt, eben oftmals aus Verzweiflung.
Interessant finde ich, dass sich ja auch die Fernsehserie da in einigen Punkten deutlich von den Büchern unterscheidet. Also zum Beispiel im Roman studiert Charlotte Jura, in der Serie ist sie Sekretärin, geht nebenher auch noch auf den Strich. Wollten die Autoren der Serie vielleicht damit auch die Armut besser bebildern können? Kann das sein?
Ja, das war definitiv ein Grund. Also das proletarische Milieu kommt in den Romanen auch vor, aber ist da nicht an einer Hauptfigur gekettet. Und die Drehbuchautoren wollten von Anfang an das zeigen und auch eben zeigen an einer Figur, die man lieb gewinnt, das ist Charlotte, und die sich aber auch, wie meine Charlotte, nach oben kämpfen will und muss. Meine allerdings kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Ihr Vater ist Gefängniswärter oder war Gefängniswärter. Sie hat aber auch den Ehrgeiz, daraus auszubrechen, als Frau zu studieren in einem Beruf, der nicht für Frauen eigentlich gedacht ist, bei der Polizei, als Juristin. Das ist alles auch totales Neuland. Sie ist eine frühe emanzipierte Frau, weil das war möglich in den 20er Jahren, aber man musste schon sehr, sehr tough sein und sehr starken Willen haben, um das auch zu tun. Und das ist meine Charlotte. Die in der Fernsehserie ist da ein bisschen anders gelagert, aber was sie beide total miteinander verbindet, ist dieser Wille aufzusteigen einmal. Und was sie auch verbindet, das ist der Charakter letzten Endes. Also da ist auch Liv Lisa Fries eine tolle Besetzung, weil sie es unglaublich gut versteht, einmal total zerbrechlich zu sein, dass man sie schützen und in den Arm nehmen möchte, wenn man sie sieht, aber andererseits total tough und hart auch zu sein, wenn es denn nötig ist. Und das ist bei meiner Charlie genau dasselbe. Und von daher bin ich da mit dieser Besetzung auch sehr, sehr glücklich.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, also die ganze Reihe zeigt einerseits die Lebenswelt in der Weimarer Republik und sie zeigt dann eben auch, wie die Demokratie so langsam zerbröselt, Schritt für Schritt, mit jedem Band immer mehr. Ist das die eigentliche Absicht, die Sie mit dieser Serie haben?
Ja, Absicht. Man hat ja keine, also die Intention des Autors, die viel Beschworene, die man in der Schule im Deutschunterricht oder auch manchmal noch in der Uni,
die gibt's
ja nicht. Wenn man da das auf einen Satz runterdestillieren könnte, dann müsste ich keine Romane schreiben. Ne? Also dann könnte ich diesen Satz hinschreiben. Ich möchte eine ganze Menge Dinge damit sagen und zeigen. Ich möchte unter anderem auch einfach eine spannende Geschichte erzählen. Ich möchte mit meinen Figuren durch diese Welt gehen, aber natürlich ist das ein wichtiger Aspekt, was Sie gerade ansprechen. Das ist mir ein Anliegen, selber auch dem ein bisschen nahe zu kommen, wie und warum eine Demokratie zerbröselt. Heute andere Gefahren, als es damals waren, zum Teil andere Gefahren, zum Teil auch ganz ähnliche. Wie kommt es vor allen Dingen, wenn sich dann so eine Diktatur etabliert, dass die Menschen da nicht nur mitmachen, sondern wirklich auch ihre eigenen Moralvorstellungen dem anpassen, dass das, was früher gut war, plötzlich böse ist und umgekehrt, was früher böse war, heute gut ist. Wie funktioniert das? Wie kann man solche Gehirnwäsche mitmachen? Wie kann man so sein Gewissen verlieren? Das sind Dinge, die mich interessieren. Und das sind natürlich alles auch psychologische Fragen und Dinge, die man aber, denen man sehr gut nachspüren kann mit einem Roman, mit dem Erzählen. Und das geht beim Schreiben genauso gut wie beim Lesen, weil man sich hineinfühlt in andere Menschen. Das ist ja das Schöne an Romanen, dass man dadurch andere Welten kennenlernt, andere Menschen kennenlernt, anderes Denken kennenlernt und sich damit auseinandersetzt.
Volker Kutscher in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Volker Kutscher. Wir sind zu Gast auf der ARD-Bühne bei der Frankfurter Buchmesse. Hatten Sie auch schon ein bisschen Zeit, durch die Gänge zu laufen oder hetzen Sie von einem Interview zum nächsten?
Ich hatte einmal eine Dreiviertelstunde Zeit und habe mir ein bisschen was angeschaut. War auch bei den Verlagen unterwegs, bei denen ich früher schon mal was geschrieben habe und so. Und habe einfach mal geguckt, wer so am Stand da ist und so. Ich habe aber wirklich nicht viel mitnehmen können. Ich habe wirklich mehr gehetzt, wobei das durch die Gänge hetzen in diesem Jahr auch einfacher war, weil die Gänge breiter waren
so
und
voll.
Die Menschen weniger. Genau.
Vorteile,
man kam
genau.
Immer durch. Ja.
Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch und den müssen Sie den Hessen erklären. Was ist Fortuna Ehrenfeld für eine Band?
Fortuna Ehrenfeld habe ich auch tatsächlich erst vor einem Jahr ungefähr kennengelernt auf einer literarischen Veranstaltung. Das ist ein Musikprojekt aus Köln, wie der Name schon nahelegt, von Martin Bechler, einem Musiker und Produzenten, der damals bei dieser Literaturveranstaltung von Kiepermanowitsch und Galliani nur auf dem Piano ein paar von seinen Sachen spielt. Und ich dachte, Mann Gott, was ist das denn? Das sind aber Texte, das geht richtig rein. Das wirbelt dir auch ein bisschen die Gedanken durcheinander, pustet dir den Kopf frei und bringt dich ans Denken und ist auch durchaus ein bisschen dadaistisch und witzig und assoziativ und so, die tolle Musik. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir dann mal ein paar Alben besorgt und dann auch live gesehen und mit Band dann auch und das dann noch, geht dann noch ein bisschen mehr ab und so. Ja, und ich bin seither Fan und finde das eine sehr tolle, außergewöhnliche Sache. Sowas hört man nicht
alle Tage.
Dann
hören wir das jetzt. Es ist wirklich außergewöhnlich. Also die panamoralische Liebe von Fortuna Ehrenfeld für Volker Kutscher.
Doch es ist noch nicht alles verloren. Es ist so vieles einfach derbe, okay. Wir sind die panamoralische Liebe. Und das hier ist unsere Idee. Support your local everything und sag ihnen, wie geil sie sind. Und dann raus aus der Routine und rein ins Kanal.
Kommen wir zurück zu Fritz Thormann, den 16-jährigen Pflegesohn von Kommissar Gerion Rath. Der musste im letzten Band Olympia untertauchen, weil er Zeuge wird von Mordgeschehen. Die Gestapo sucht ihn, er muss sich verstecken. Darum geht es eben in der neuen Erzählung Mitte von Volker Kutscher. Also das Regime hatte dem Fritz schon übel mitgespielt und dennoch auch in dem Buch Mitte ist er immer noch schwärmend für Hitler, der Führer. Da lässt er nichts dran kommen. Können Sie das erklären?
Er gehört ja der Generation an, die schon ziemlich diesem Verführungsmechanismus da, vor allem durch die Hitlerjugend, da darauf reinfallen. Er ist Straßenjunge ursprünglich. Von daher ist sein größter Wunsch, dazuzugehören zu einer Familie, die er erstmal in der Familie Rath findet, später in der Familie seines HJ-Führers, weil es da Querelen gibt. Jedenfalls ganz wichtig ist es für ihn, in der Schule auch dazu zu gehören. Und da erzählt er zu Hause, sind alle in der J, was natürlich nicht stimmt, nicht alle, aber doch die meisten. Das ist wahrscheinlich wirklich so. Und er will da rein. Gerion erlaubt es ihm. Sagt, ja, die machen ein Lagerfeuer und ist doch schön an der frischen Luft und so, was soll's. Und Charlotte ist dagegen und sagt, ja, wie, die machen da kleine Nazis aus den Jungs. Und ja, erste Streit der Pflegefamilienrat. Jedenfalls, er ist dadurch natürlich sehr indoktriniert. Er verehrt Hitler und die Nazis, weil er glaubt, die bringen Deutschland nach vorne und bringen was Gutes. Also die vielbeschworene Volksgemeinschaft ist ein zentraler Begriff des Nationalsozialismus. Hört sich schön an, wenn man dazugehört, aber wenn man Jude ist oder politisch und so weiter, nicht gehört man eben nicht dazu, mit den entsprechenden Folgen, die letzten Endes in Mord gipfeln. Das sieht er noch nicht so, aber er fängt an, es die Widersprüche zu sehen, weil einmal ist er in Hanna verliebt, heimlich verliebt, das gibt es nicht so richtig zu, aber in die er auch Briefe schreibt, und sie ist Jüdin, das weiß er auch. Und er weiß auch, dass Juden natürlich nicht zu der Volksgemeinschaft gehören. Er verehrt schwarze Sportler, die er bei den Olympischen Spielen auch kennengelernt hat, Jesse Owens, Dave L. Britton, die mag er, Hitler mag sie nicht, das weiß er inzwischen auch. Er merkt die Widersprüche, aber er will auch nicht loslassen.
Also Sie zeigen uns durch seine Gefühle, warum viele in der damaligen Generation eben geschwärmt haben. Und für uns ist es ja so einfach zu sagen, ich bin fassungslos, wie konnte ein ganzes Volk diese Tyrannei mitmachen. Dadurch, dass wir uns den Fritz zeigen, kann man das eher nachvollziehen.
Ja, die Nazis haben sich ja nicht hingestellt und gesagt, Leute, wir wollen also jetzt angetreten, wir wollen euch in Krieg führen mit Millionen Toten und wir wollen Millionen Juden und auch andere nicht rassisch reine Leute ermorden. Das haben wir vor. Das haben sie ja nicht gemacht. Die haben gesagt, wir machen Deutschland stark, ihr kriegt wieder Arbeit, alles toll.
Und wenn Sie da sitzen und sich so tief reindenken in so einen Jugendlichen in der Zeit des Faschismus, dann denkt man natürlich auch, wie hätte ich mich damals verhalten? Aber da muss man eben abstreifen, unser heutiges Wissen. Also wäre ich vielleicht auch ein begeisterter Hitlerjunge gewesen, wenn ich so aufgewachsen wäre? Wie haben Sie darüber dann gedacht?
Ja, diese Frage soll man sich stellen, die stelle ich mir natürlich auch. Und genau deswegen versuche ich das bei allen Figuren, nicht nur bei Fritze. Die leben in ihrer Zeit, die wissen nicht, was kommt. Das wird natürlich in den 30er Jahren immer schlimmer mit der Diktatur, die ist immer mehr im Sattel, aber in den ersten Jahren ist auch noch die Hoffnung, also selbst bei Charlie, die politisch doch etwas wacher ist als Gerion Rath, ist die Hoffnung da, mein Gott, das wird auch vielleicht doch nicht so lang dauern mit den Nazis und vielleicht auch hoffentlich nicht ganz so schlimm werden, wie man es befürchten könnte. Es wird letzten Endes ja viel, viel schlimmer, als die Menschen, die sich jemals hätten ausmalen können zu der Zeit. Das war nicht in den Köpfen drin und das versuche ich aber auch zu zeigen, dass man in dieser Zeit mit dem Wissen dieser Gegenwart, ohne die Zukunft zu kennen, wie man da denkt und denken kann, je nachdem, wie man aufgestellt ist.
Volker Kutscher über sein neues Buch Mitte.
HR1 Talk.
Eigentlich wollte Volker Kutscher seinen Kommissar Gerion Rath bis ins Jahr 1936 ermitteln. Das hätte also bedeutet, dass mit dem Band Olympia jetzt Schluss gewesen wäre. Inzwischen aber hatte er sich anders überlegt. Wir wissen, zwei Bände soll es noch geben. Und das liegt eben nicht nur am großen Erfolg dieser Reihe. Was war der Hintergrund dieser Entscheidung?
Die Überlegung, 36 aufzuhören, das war die allererste Überlegung meines ganz groben Projekts. Und da habe ich gedacht, dann schreibst du 4 Romane zu Republikzeiten, wie die Republik zerbröselt, und 4, wie sich die Diktatur langsam oder auch mal schneller etabliert. Und da bin ich nach Adam Riese dann im Jahr 36 rausgekommen und dachte auch, ja wunderbar, Olympia nimmst du auch noch mit, ist auch schön als Kulisse so. Und mir wurde aber dann ziemlich schnell klar, dass es zwar mathematisch nett ist, da diese Ausgewogenheit zu haben rund um das Jahr 33, vorher, nachher, dass es aber zu früh ist, aufzuhören, weil 38 mit dem Novemberpogrom, mit der sogenannten Reichskristallnacht, da ist der Punkt erreicht in meinen Augen, wo sich Deutschland endgültig verabschiedet hat aus dem Kreis der zivilisierten Länder. Das ist der endgültige Absturz in die Barbarei. Dass es ums Ermorden der Juden geht, nicht nur ums Ausgrenzen aus der Volksgemeinschaft, sondern wirklich um die Ermordung, dass das die letztendliche Konsequenz ist dieser Ausgrenzung, das ist da jedem klar geworden, auch dem letzten, heute würde man sagen naiven, aber vielleicht waren es einfach nur optimistische Zeitgenossen, auch viele jüdische Deutsche, die dann einfach geblieben sind, das kann ja nicht sein, wir werden jetzt hier diskriminiert, gab es schon ein paar Mal in der Geschichte, wird schon wieder besser werden, aber es wurde eben schlimmer, es ging Richtung Morden, das merkte man im November 38 und das möchte ich und muss ich erzählen.
Die wichtigste Frage: Wird Gerion Rath im letzten Fall sterben?
Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil ich das auch noch nicht weiß. Gerion Rath, ob er lebt oder nicht, Ich werde es Ihnen sagen können, wenn ich den letzten Roman geschrieben aber habe.
Das ist für Sie ja wichtig, weil nur wenn Sie ihn sterben lassen, sind Sie ihn los. Wenn er überlebt den letzten Band, dann wird es eine Diskussion geben, wie geht's mit dem weiter, schreibt doch bitte weiter.
Ja, da
wenn Sie
dann
sagen, ich will mal was ganz anderes machen, dann müssen Sie ihn über die Springe, oder?
Nein, muss ich nicht. Ich kann ihn auch leben lassen und trotzdem was anderes schreiben. Okay. Das ist eigentlich mein Plan, aber vielleicht wird er auch sterben, ich weiß es nicht. Der schlimmste Todesfall in meinem Roman, der am meisten kritisierte aus der Leserschaft, tatsächlich war der Tod des kleinen Hundes Kiri. Das haben mir meine Leser, viele jedenfalls, nicht verziehen. Aber deren Rat weiß ich nicht.
Vielleicht haben Sie jetzt auch mal nach so vielen Jahren auch Lust auf was völlig anderes. Reicht es jetzt, mit dieser Epoche sich zu befassen? Wollen Sie das dann auch abschließen, um mal was anderes zu machen?
Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich weiß nur, das Radprojekt ist mit 10 Romanen abgeschlossen, romanseitig. Ich werde wahrscheinlich noch etwas mit Kat Menschik zusammen machen, was auch irgendwie im Radkosmos noch spielt. Und ich habe eine ganze Menge Kurzgeschichten schon angesammelt. Und wenn der Verlag mitspielt, würde ich gerne noch einen Kurzgeschichten-Sammelband mit diesen Kurzgeschichten rausbringen, weil die alle in alle Weltwinde verstreut sind. Oder auch noch ein paar aktuelle vielleicht dazu schreiben. Es gibt ja doch viele Leerstellen in den Romanen, wo man Kurzgeschichten schreiben könnte. Das wären noch Projekte, die mit Rad zusammenhängen. Aber ansonsten ist dann wirklich Schluss. Mehr als 10 Romane wird es nicht geben.
Aber Sie bleiben in dieser Epoche oder hätten Sie Lust, sich noch eine ganz neue Zeit reinzuschaffen von ganz von vorne? Das ist ja das, auch Ihr großes Kapital, das Sie sich ja so gut auskennen.
Das könnte auch was ganz anderes sein. Ich habe ganz viele Ideen auf dem Computer. Ich werde in 4, 5 Jahren, wenn es denn soweit ist und ich was anderes machen kann und will, werde ich in diesen Ort noch reinschauen. Dann werde ich das machen, wo ich am meisten Lust drauf habe.
Volker Kutscher, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Am Schluss ist es in unserer Sendung HR1 Talk üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Warum werde ich dann nicht vorgewarnt, wenn das üblich ist? Was soll ich denn auch? Also ich kann von Loriot, wie war es noch, Zicke, Zacke, Hühnerkacke oder so ähnlich.
Das Banale ist manchmal das Schönste am Schluss. Dann danke ich Ihnen herzlich für den Besuch. Vielen Dank fürs Zuschauen hier in der Frankfurter Festhalle. Wenn Sie das Gespräch nochmal in Ruhe hören wollen, es gibt es später auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Und diese Sendung, weil sie auf der Buchmesse ist, ja auch im Stream der Buchmesse auf der ARD Mediathek. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen einen schönen Sonntag noch. Tschüss.
Tschüss, danke.